Kurzen Mikrocheck. Gut eingestellt? Ja, ne? Sehr gut. Wir schreiben den 4. Dezember 1986. Es ist in Kalifornien in einem Gerichtssaal. Und der Gary Tindall ist ein Krimineller. Er steht wegen Raub vor dem Richter. Und die Verhandlung läuft schon ein bisschen länger, 1,5 Stunden circa. Und dann sagt der Gary: Euer Ehren, ich müsste mal dringend auf Toilette. Und dann sagt der Richter: Kein Thema. Die zwei netten Polizisten, die dich bewachen, die gehen mit dir mit auf die Toilette. Verhandlung wird kurz unterbrochen und wir sehen uns gleich wieder. Gary geht mit den beiden Polizisten auf Toilette, die warten vor der Tür. Und Gary guckt sich um und sieht: Boah, das ist eine Doppelstegplattendecke. Ich versuch's mal. Gary klettert auf die Toilette, hebt die Platten hoch, klettert dann nach oben in die Zwischendecke und fängt an zu kriechen und kriecht und kriecht. Hat die Platte natürlich vorher wieder zugemacht. Die beiden Polizisten stehen vor der Tür und warten. Wann kommt denn der Gary raus? Irgendwann mal, jetzt reicht's, macht der eine die Tür auf. Gary ist weg. Das kann doch nicht sein. Die Suche geht natürlich los. Im Gerichtssaal wird publik gemacht, der Gary ist geflohen. Oh nein. Alle ganz aufgeregt. Und in der Zeit, der Gary kriecht durch diese Doppelstegplatten, also durch die Decke. Und er denkt schon, boah, gleich habe ich es geschafft. Gleich habe ich es geschafft. Und plötzlich bricht unter ihm so eine Platte weg und Gary fällt durch die Decke mitten dem Richter vor die Füße. Jonah und Gary haben so einiges gemeinsam. Beide versuchen zu fliehen, beide erleben einen Absturz und beide landen vor dem Richter. Einen großen Unterschied gab es. Bei Gary ging es darum, dass Recht gesprochen wird. Bei Jonah ging es darum, dass Gott ihm Gnade erweist. Und wir beginnen heute, machen weiter mit dem Teil 2 dieser Mini-Predigtreihe von 2 Predigten, Jonah Kapitel 3. Und wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen. Jonah Kapitel 3 und 4 werden es heute durchgehen. Es ist nicht viel, ist nicht ein langer Text. Und wir starten mit den Versen 1 und 2. Und es sind absolut mutmachende Verse, gleich zu Beginn. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Was für eine erstaunliche Liebe Gottes. Gott kommt ein zweites Mal zu Jona und bietet ihm eine weitere Chance, ihm zu dienen. Jona tat alles, was er konnte, um dem ersten Ruf Gottes in seinem Leben zu widerstehen. Er versuchte alles, um dem Auftrag zu entfliehen und landete letztendlich erneut vor Gott. Und Jona bereute. Aber seien wir ehrlich, Gott brachte ihn doch gewissermaßen an diesen Ort der Umkehr. Hat Gott Jona zur Umkehr gezwungen? Nein, Gott hat ihn nicht zur Umkehr gezwungen. Jona hätte sagen können: Ich will und werde nicht umkehren. Und er hätte bis zu seinem Tod in diesem Zustand der Flucht bleiben können. Aber hat Gott die Umstände um Jona herum so gestaltet, dass Jona umkehren wollte? Ja, das hat er. Und Gott weiß, wie er das in deinem und meinem Leben auch tun kann, oder? Wir klammern uns so oft an belanglose Dinge, haben Pläne und wir forcieren die und denken, boah, das muss richtig sein, bis wir in eine Situation geraten, wo wir nicht mehr weiterkommen und wo wir anfangen, langsam Gott zu vertrauen. Und genau in dieser Situation befand sich Jona. Erst nachdem Jona Buße getan hatte, berief Gott ihn erneut. Ich meine, Gott hätte auch jemand anders schicken können. Aber Gott zeigt erneut seine Barmherzigkeit und Gnade mit uns Menschen. Gott hätte einen anderen Propheten berufen, der diese Aufgabe übernehmen sollte. Und Gott hätte mit vollem Recht sagen können, als Jona im Fisch war und Gott angefleht hatte: Okay, Jona, du hattest deine Chance. Weißt du was? Ich werde dein Leben retten. Das ist meine Barmherzigkeit für dich. Und dann suche ich jemand anders für diesen Job. Aber nein, Gott sagt: Ich werde viel mehr tun, als dein Leben zu retten. Ich werde dich noch einmal gebrauchen. Und wisst ihr, was das für ein kostbares Geschenk ist, von Gott gebraucht zu werden? Wisst ihr, wie erfüllend das ist, das Leben eines anderen Menschen mit der Liebe Gottes zu berühren? Und Gott wollte durch Jona eine ganze Stadt berühren. Gott hätte viele andere wirksame Mittel einsetzen können. Er hätte eine Schar von Propheten losgeschickt, eine fette Evangelisation machen, durchführen lassen. Zumindest würde das aus menschlicher und aus organisatorischer Sicht absolut mehr Sinn machen. Spurgeon sagte mal, Gott benutzte Jona, um eine ganze Stadt auf den Kopf zu stellen. Ich für meinen Teil kenne kaum einen anderen Mann, dem jemals eine so hohe Ehre zuteil wurde wie diesem Mann. Ist es nicht spannend, dass Gott fast immer mit einer einzelnen Person beginnt? Er beginnt mit einer Person, sagt, geh und verkünde ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und Jona machte sich diesmal auf in die richtige Richtung. Verse 3 und 4. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das war schon die Predigt. Ich bin mir sicher, dass er noch ein bisschen mehr gesagt hat, aber nicht viel. Man könnte Jona auch den Propheten mit der schlechten Herzenshaltung bezeichnen. Im Grunde ist er herumgelaufen und hat gerufen, hey ihr Assyrer, das Gericht Gottes kommt. Ninive wird zerstört. Und dann ging er weiter. Wisst ihr, wie es in Jonas Herz ausgesehen haben muss? Er war nicht wirklich begeistert von der Vorstellung, dass die Assyrer, die Bewohner von Ninive, umkehren und Gott von seinem versprochenen Gericht ablassen würde. Alex hat ja letzten Sonntag schon kurz ausgeführt, dass die Assyrer laut Überlieferungen ein grausames Volk waren. Und in den Augen Jonas hatte die ganze Stadt keine Gnade verdient. Wenn es nach Jona ginge, sollte die ganze Stadt platt gemacht werden. Denn sie taten nicht nur böse Dinge, sie waren auch noch Feinde der Juden. Stell euch mal folgende Geschichte vor. Es ist jetzt keine echte Geschichte, einfach nur ein fiktives Beispiel. Es ist Zweiter Weltkrieg 1942-43 und ein Jude, der irgendwo im Exil lebt, bekommt den Auftrag, geh bitte nach Berlin, in das Zentrum des Deutschen Reiches, geh dort auf die Straßen und predige, hey ihr Deutschen, kehrt um von euren bösen Taten, sonst werdet ihr gerichtet werden. Was würde diese Person machen? Die würde doch sagen, bist du verrückt? Die machen absolut böse Dinge. Das sind unsere Feinde. Ich werde doch nicht dahin gehen und denen sagen, hey, kehrt um. Ich will, dass die gerichtet werden. Ich will, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Und genau das findet man in der Botschaft des Jona wieder. Seine Botschaft lautet nicht, Freunde, ich leide mit euch, tut Buße, damit das Gericht Gottes nicht über euch hereinbricht. Nein, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und vielleicht hat er die ganze Zeit, als er das gesagt hatte, ein dickes Grinsen im Gesicht gehabt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine ganze Botschaft war, aber nur dieser Teil ist uns überliefert. Was war die Reaktion der Menschen in Ninive? Verse 5 bis 8. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Ihr Lieben, das ist radikale Buße. Das ist eines der extremsten Beispiele in der ganzen Bibel für ein Volk, das seine Sünden bereut und sich zu Gott wendet. Umkehr und Buße ist etwas, was man aktiv tut. Umkehr und Buße sind kein Gefühl. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich wünschte, wir wären weichherziger und würden unsere Sünde als schlimm empfinden. Wir sollten uns wegen unserer Sünde schlecht fühlen oder schlechter fühlen, als wir es oft tatsächlich tun. Aber nur ein Empfinden und Gefühl an sich ist keine Umkehr und auch keine echte Buße. Buße beschreibt eine Handlung. Buße ist etwas, das man tut. Im Grunde ist es, man läuft in eine Richtung, man hält an, man dreht sich um und geht genau in die andere Richtung. Es bedeutet, man ist auf einem sündigen Kurs unterwegs, dann ändert man seine Ausrichtung, man kehrt dem sündigen Weg den Rücken und richtet sich auf den Weg aus, den Gott für einen vorgesehen hat. Und wenn man dabei zutiefst betrübt ist und Tränen vergießt, dann ist es eine gute Sache. Wir wollen nie davon jemanden abzuhalten, aus Reue zu weinen. Aber Buße ist das, was man tut, wenn man mit dem Weinen fertig ist. Wenn man sich anders orientiert, wenn man seine Richtung ändert. Deshalb ist der erste Schlüssel zur Umkehr genau das, was Jona tat. Er hörte auf Gott. Der erste Schlüssel zur Umkehr ist das Wort Gottes hören. Man kann nicht umkehren, wenn man nicht weiß, dass Gott will, dass man sich ihm zuwendet. Und das ist, was auch die Bewohner von Ninive hier taten. In Vers 5 steht, sie glaubten Gott. Gott sagt etwas und man glaubt es. Gott sagt, du bist ein Sünder, du bist auf dem falschen Weg, du musst deine Richtung ändern. Und wenn Gott das sagt, hast du die Wahl. Entweder du glaubst ihm oder du glaubst ihm nicht. Es geht nicht daran, ob du glaubst, dass es einen Gott gibt. Das ist hier nicht die Frage. Ich spreche davon, ob du Gott glaubst oder nicht. Wenn Gott sagt, dass das, was du tust, Sünde ist und du musst dich davon abwenden, glaubst du ihm? Wenn du ihm glaubst, wirst du deine Ausrichtung ändern. Und genau das haben die Menschen in Ninive getan. Das Volk von Ninive glaubte Gott. Was für ein wichtiger Ausgangspunkt für einen jeden Menschen. Es beginnt immer mit dem einfachen Glauben an Gott. Wir können viele Dinge tun, die mit der Buße zusammenhängen und es sind gute Dinge. Aber wenn wir nicht mit dem Glauben an und dem Vertrauen auf Gott beginnen, sind das alles nutzlose Werke aus eigener Kraft. Wahre biblische Buße beginnt mit dem Glauben an Gott. Und man kann Gott nicht glauben, wenn man nicht seinem Wort glaubt. Es gibt keine Erweckung oder Umkehr ohne das Hören und Verinnerlichen von Gottes Wort. So wie es in Ninive der Fall war. Was machten sie sonst noch? Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Buße bedeutet, dass man sein Leben nicht wie gewohnt einfach weiterlebt. Wenn man Buße tut, ändert sich etwas radikal. Und in diesem Fall zogen die Menschen von Ninive ihre normale Kleidung aus und zogen Sacktuch an, ein kratziges, grobes Tuch. Jeden Tag aßen sie normalerweise mehrere Mahlzeiten, mindestens Frühstück, Mittag und Abendessen, vermute ich mal. Nicht als sie Buße taten, da fasteten sie, denn so sehr waren sie über ihre Sünde betrübt. Es ist so wichtig, diesen Punkt zu verstehen. Buße beginnt damit, dass man seine Gesinnung ändert, um sie mit Gottes Wort in Einklang zu bringen. Und die Bewohner von Ninive wollten ein unmissverständliches Zeichen setzen. Sie taten sogar Buße im Namen ihrer Tiere. Auch die Tiere wurden in Sack gekleidet und haben nichts zu fressen und zu trinken bekommen. Das ist echt extrem. Ich möchte euch kurz aufzeigen, was keine echte Buße ist. Ihr kennt vielleicht folgende Situation. Ihr habt Kinder, die beiden spielen im Kinderzimmer. Auf einmal kommt eins der Kinder angelaufen. Papa, Papa, mein Bruder hat mich gehauen. Okay, man geht dahin. Wieso hast du es getan? Der hat mich geärgert. War es recht von dir, ihn zu schlagen? Nein. Tut es dir leid? Ja. Entschuldigst du dich? Entschuldigung. Ist die Entschuldigung echt? Ist die Buße echt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich tut es dem Kind einfach nur leid, weil das andere Kind gepetzt hat oder weil es erwischt wurde. Aber das ist keine Buße. Manchmal versuchen wir, Sünde zu entschuldigen. Gott, ja, ich habe gesündigt, aber diese andere Person hat mich derartig provoziert, ich konnte nicht anders. Gott, ja, ich habe gesündigt, aber meine Umstände haben mich gezwungen, so lieblos zu handeln. Wenn du deine Sünde entschuldigst, dann bereust du nicht wirklich. Entweder wir haben gesündigt oder wir haben nicht gesündigt. Entweder wenn wir gesündigt haben, dann gibt es keine Ausreden. Wenn wir nicht gesündigt haben, dann gibt es auch keinen Grund, Buße zu tun. Buße und Ausreden gehören nicht zusammen. Wenn sich in meine Buße eine Ausrede mischt, dann stimmt etwas mit meiner Buße nicht. Denn wenn ich wirklich eine Ausrede habe, dann habe ich nicht gesündigt. Wenn ich gesündigt habe, dann gibt es keine Ausrede. Wahre Buße bedeutet, ich blicke zurück auf das, was ich getan habe, mit echtem Bedauern und ich rufe zu Gott: Gott, ich habe in diesem Bereich gesündigt. Ich habe keine Entschuldigung, vergib mir, ich will voll und ganz umkehren. Ich kann nicht Christ sein und gleichzeitig versuchen, einer Sünde festzuhalten oder diese zu entschuldigen. Gestern war ich beim Spiel von meinem Sohnemann, habe ich einen Jason aus London kennengelernt. Er ist Patenkind von einem der Mitspieler von meinem Sohn. Und er sagte: Oh, ich bin so gerne hier in Paderborn. Ich mag die Menschen hier. Er ist bei so einer Familie, wo er mal unterkommt. Und ist so toll. Aber ich freue mich auch schon wieder, nach London zurückzufliegen. Und er sagt: Boah, ich würde es gerne so kombinieren. Die Menschen hier aus Paderborn und die Location, also London und so weiter, als Ort. Jason kann nicht gleichzeitig in London sein oder nach London fliegen und in Paderborn bleiben. Das funktioniert nicht. Sinnbildlich gemeint, der Glaube an Gott bedeutet, nach London zu fliegen. Das heißt, Jason muss Paderborn verlassen, ins Flugzeug steigen, um nach London zu fliegen, um dorthin zu kommen. Also der Glaube an Gott bedeutet das Losfliegen. Buße bedeutet, Paderborn hinter sich zu lassen, sinnbildlich gesprochen. Was erhofften sich denn die Bewohner von Ninive von ihrer Buße denn? Die machen es ja nicht ohne Grund. Natürlich, es tut ihnen leid, sie wollen umkehren. Vers 9. Wer weiß, Gott könnte andern Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Buße geschieht immer mit der Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Sie hofft, dass Gott einem gnädig ist. Jona selbst war ein Paradebeispiel für Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Würden wir Jona fragen: Hey Jona, sag mal ehrlich, hast du schon mal die Barmherzigkeit und Liebe Gottes in deinem Leben erfahren? Dann würde er mit Sicherheit antworten: Oh ja, vor kurzem erst. Ich bin vor dem Herrn weggelaufen und ich musste Buße tun. Ich habe erlebt, wie schrecklich es ist, Gott gegen sich zu haben. Und ich weiß jetzt, wie wunderbar es ist, mit Gott ins Reine zu kommen. Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Macht die Buße die vergangenen Sünden ungeschehen? Nein. Ihre frühere Sünde war vor Gott noch immer aktenkundig, aber Gott hat ihnen vergeben. Musste Gott ihnen vergeben, weil sie Buße getan hatten? Auch nicht. Es ist nicht so, dass wenn wir Buße tun, Gott sagt: Oh, jetzt sind mir die Hände gebunden. Ich muss vergeben. Auf keinen Fall. Buße appelliert an die Barmherzigkeit Gottes, nicht an seine Gerechtigkeit. Buße sagt: Gott, sei mir Sünder gnädig. Wir sind am Ende des Kapitel 3. Man könnte von einem Happy End sprechen, oder? Jona hat gepredigt, die Assyrer haben Gott geglaubt und haben Buße getan. Dem ist leider nicht so. Kapitel 4, Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Jona, du hast eine richtig miese Herzenshaltung. Da gibt es keinen Zweifel dran. Es hat sich schon in Kapitel 3 an deiner Predigt abgezeichnet, aber jetzt wird es offensichtlich. Normalerweise freut sich jeder Prediger, wenn die Gemeinde Buße tut, aber bei Jona war es das Gegenteil. Er wurde zornig. Aber warum wurde er zornig? Verse 2 und 3. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir. Denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Er wollte sterben, weil Gott den Bewohnern von Ninive Gnade gewährte. Ernsthaft? Jona wollte, dass Gott dieses Volk, das er hasste, richten sollte. Aber Gott erwies ihnen Barmherzigkeit. Und Jona sagte, ich wusste, dass das passieren würde. Ich werde Gericht ankündigen, sie werden Buße tun und du wirst dein Gericht zurückhalten. Und das ärgerte Jona. Jona hatte ein komplett falsches Selbstbild. Er war so arrogant zu glauben, dass er und das jüdische Volk die einzigen Menschen seien, die Gottes Barmherzigkeit verdienen. Verdienen. Das Verdienen ist per se falsch. Denn Barmherzigkeit kann man sich nicht verdienen. Diese kann einem nur geschenkt werden. Jona wusste, dass Gott voller Gnade und Barmherzigkeit war. Deshalb ging er auf das Schiff nach Tarsis. Er sagte, ich wusste, was passieren wird. Wenn ich predige, werden die Leute Buße tun und du, Gott, wirst sie nicht richten. Ich will aber, dass du sie richtest. Jona war ein absoluter Heuchler. Jona, du selbst appellierst an die Barmherzigkeit Gottes. Du hast die Barmherzigkeit Gottes genossen, als sie dir zuteil wurde. Du warst im Bauch des Fisches und hast geschrien, oh Gott, rette mich, Gott, hilf mir. Und als er dich gerettet hat, hast du gesagt, danke für deine Barmherzigkeit, danke für deine Güte, Gott. Wir mögen es, wenn Gott uns seine Barmherzigkeit und Güte zeigt. Wie gehen wir damit um, wenn Gott seine Barmherzigkeit und Güte anderen Menschen zeigt? Ich denke, das ist auch noch okay, oder? Aber was ist, wenn wir diese anderen Menschen nicht mögen? Dann wird es langsam haarig. Es gab 1998 eine Umfrage in den USA. Da wurde einigen tausend Menschen folgende Frage gestellt. Welches Gehalt würden sie lieber verdienen? Und Ava, du bekommst $50.000, deine Kollegen bekommen alle nur $25.000. Oder aber du bekommst das Doppelte, du bekommst $100.000 und deine Kollegen alle bekommen dafür $200.000. Was schätzt ihr? Wie viel Prozent haben für A gestimmt? 70. Ah, du bist zu pessimistisch. Nein, aber es waren etwas über 50%. Etwas mehr als die Hälfte der Leute haben gesagt, ich gönn's meinem Kollegen nicht, dass er doppelt so viel verdient wie ich. Deswegen verdiene ich lieber selbst die Hälfte, damit nur mein Kollege noch weniger verdient als ich. Was wäre, wenn Gott Jona so behandeln würde, wie Jona wollte, dass Gott die Bewohner von Ninive behandelt? Jona würde das absolut nicht gefallen. Jesus hat in seiner Bergpredigt ein absolut wichtiges Prinzip mitgeteilt. Er sagte, mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Den Barmherzigen gegenüber wird er sich barmherzig erweisen, den Gütigen gegenüber wird er sich gütig erweisen. Stell ich mal folgendes Beispiel vor. Ich habe was mitgebracht. Das hier ist die Güte Gottes. Ja? Und wir kommen zu Gott und sagen, Gott, gib mir ein großes Glas von deiner Güte und deiner Barmherzigkeit, Gott. Und Gott holt ein kleines Pinneken raus, gießt es voll, sagt, das ist die Güte, die ich dir gebe. Und du sagst, nee, Gott, ich brauche ein großes Glas. Ich brauche viel Barmherzigkeit. Gott sagt, das ist an Barmherzigkeit und Güte, die du allen anderen auch nur gewährst. Ups. Wie barmherzig möchten wir, dass Gott mit uns ist? Wie vergebend wollen wir, dass Gott mit uns ist? Wie gnädig möchten wir, dass Gott mit uns ist? Genauso sollten wir zu anderen Menschen sein. Jona war dazu nicht in der Lage. In Vers 3 sagte er, und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Ernsthaft, Jona? Wegen sowas willst du sterben? Die Umkehr und die Rettung der Menschen von Ninive war für Jona eine so schmerzhafte Vorstellung, dass er lieber sterben würde, als drüber nachzudenken. Und deshalb floh er vor dem Ruf. Nicht aus Angst, Jona hatte nicht Angst, dass die Aufgabe zu groß für ihn sein könnte, sondern er hatte Angst, dass er erfolgreich sein würde. Was tut Gott als nächstes? Vers 4. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du zornig bist? Nun, das ist eine gute Frage. Okay, Jona, du bist zornig, aber ist es recht, von dir zornig zu sein? Als Jona seinen Zorn Gott gegenüber zum Ausdruck bringt, ist er ehrlich, was seine Gefühle angeht. Und das ist eine gute Sache. Es ist gut, ehrlich zu seinen Gefühlen zu stehen. Wir Christen sollten nicht so tun, als ob. Wir Christen sollten nicht so tun, als ob alles toll ist und in Wirklichkeit ist es nicht so. Nein, wir sollten ehrlich zu unseren Gefühlen stehen. Aber, gleichzeitig sollten wir nicht eine Sekunde lang glauben, dass alle unsere Gefühle gerechtfertigt sind. Wir sollten uns immer die Frage stellen, ist es gerechtfertigt, dass ich so fühle, wie ich gerade fühle? Ich bin traurig. Ist es gerechtfertigt, dass ich traurig bin? Ich habe Angst. Ist es gerechtfertigt, dass ich ängstlich bin? Ich fühle dies, ich fühle das. Sind diese Gefühle gerechtfertigt? Wir müssen ehrlich mit unseren Gefühlen umgehen, aber wir sollten sie auch nicht so einfach als wahr hinnehmen, nur weil wir sie fühlen. Gott hat Jona diese Frage aus einem Grund gestellt und ich glaube, Gott stellt uns auch heute Fragen, weil sie unser Herz offenbaren. Er ist an unserer Herzenshaltung interessiert und diese wird sichtbar, wenn wir gefragt und hinterfragt werden. Wir sehen das Prinzip des Fragestellens oft in der Bibel. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott Adam. Was hast du getan? Fragt Gott Kain. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du getan hast, was in seinen Augen böse ist? Fragte der Prophet Nathan David im Auftrag von Gott. Wen soll ich senden? Fragt Gott Jesaja. Wer sagt dir, dass ich bin? Fragt Jesus seine Jünger. Was willst du, dass ich für dich tue? Fragt Jesus einen Kranken. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Fragt Jesus Saul. Und das ist es, was Gott hier tut, als er Jona fragt, ist es recht, dass du zornig bist? Und wenn wir gegen Gott zornig sind, wird er uns dieselbe Frage stellen, die er Jona gestellt hat. Und die Antwort muss immer lauten, nein. Herr, es ist nicht richtig, dass ich zornig bin. Deine Wege und dein Handeln ist immer richtig, auch wenn ich es nicht verstehe. Vers 5. Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Seht ihr, was er tut? Er hofft, dass Gott die Stadt trotzdem vernichtet. Er hofft, vielleicht haben sie nicht genug Buße getan. Also werde ich vorsichtshalber aus der Stadt verschwinden, denn ich will ja nicht dabei sein, wenn Gott Feuer vom Himmel regnen lässt. Verse 6 bis 8. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde und er wünschte sich den Tod. Und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Ich finde hier einen Aspekt faszinierend. Wir haben gesehen, wie Gott einen großen Fisch vorbereitet hat, um Jona zu verschlucken. Dann bereitet er eine besondere Pflanze vor. Sie wuchs über Nacht und sie bot Jona Schatten, als er darauf wartete, dass die Stadt zerstört würde. Habt ihr das Bild vor euren Augen? Jona kampiert hier draußen auf der Ostseite der Stadt. Er sitzt einfach nur da, schaut auf die Stadt und denkt, mach sie platt, Gott, zerstör sie. Und irgendwann merkt er, boah, ist ganz schön heiß hier draußen. Die Sonne scheint erbarmungslos. Am nächsten Morgen, plötzlich über Nacht, ist eine Pflanze neben ihm gewachsen und spendet ihm Schatten. Es ist so erfrischend, im Schatten zu sitzen. Oh, ich liebe diese Pflanze. Oh, es ist so schön im Schatten der Pflanze. Ich danke dir, Herr. Das ist so toll, ich kann sogar die kühle Brise spüren. Gott, du bist so gut zu mir. Das ist das erste Mal, dass wir in dem Buch Jona glücklich sehen. Er denkt, oh Gott, endlich tust du auch etwas für mich. Ich danke dir, Gott, du bist so gut, Gott. Ist das nicht verrückt? Er ist glücklich wegen einer Pflanze, die ihm Schatten spendet, aber er ist deprimiert, dass eine ganze Stadt Buße tut und sich Gott zuwendet. Jonas Freude war genauso egoistisch wie sein Zorn. Es ging nur um ihn selbst. Es ging immer nur um Jona. Dann schickte Gott einen Wurm, der die Pflanze beschädigte, sodass diese einging und dazu schickte Gott noch einen heißen Ostwind, sodass es Jona richtig heiß wurde. Nun vermisste er die Pflanze so sehr, dass er lieber sterben wollte, als die Hitze auszuhalten. Denn Jona hatte das Gefühl, dass Gott ihm etwas weggenommen hatte. Seine geliebte Pflanze. Jona ließ es zu, dass selbst so ein albernes Ding wie eine Pflanze zu seinem Götzen wurde. Schon nach 24 Stunden war es seine Pflanze. Und was fällt Gott überhaupt ein, ihm diese, seine Pflanze wegzunehmen? Manche Menschen, die enttäuscht sind von Gott oder von anderen Menschen, flüchten sich in Beziehungen zu Pflanzen und Tieren. Der Schriftsteller und Humorist Lewis Grizzard schrieb nach mehreren gescheiterten Ehen über seinen Hund Folgendes: Ein Hund kümmert es nicht, wo du warst, mit wem du da warst und was du gemacht hast. Ein Hund freut sich einfach darüber, dass du wieder zu Hause bist. Das kann man nicht über viele Menschen sagen. Weißt du, dass dein Zuhause, dein Auto, dein Kleiderschrank, dein Garten, dein Urlaub, deine Karriere auch dein Götze sein können? Wenn jemand durch das frisch gewaschene Haus läuft, wirst du wütend. Wenn jemand einen Kratzer in dein Auto macht, wirst du wütend. Wenn jemand die Erholung in deinem Urlaub stört oder der Nachbar zu laut ist, wirst du wütend. Wenn ein Ball in deinem Blumenbeet landet, wirst du wütend. Viele von euch kennen meine Mama. Mama liebt es, im Garten zu werkeln. Sie liebt Blumen. War schon immer so gewesen. Als wir Teenager waren, haben wir bei uns im Garten, haben meine Eltern gebeten, ey, könnten wir bitte ein Volleyballnetz bei uns im Garten aufstellen? War ein bisschen schwer, aber meine Eltern haben zugestimmt. Papa hat geholfen, das Netz aufzustellen. Mama hat gebeten, könnt ihr ein bisschen vorsichtig sein mit den Blumen. Ich meine, ihr könnt euch denken, Andreas Welk, ich weiß nicht, ob er hier ist, kann sich daran bestimmt super erinnern, Victor, mein Bruder auch. Die Blumen sahen nach dem zweiten Volleyballspiel nicht mehr so gut aus. Und am Ende des Sommers waren kaum noch Blumen da, weil alles komplett zerschossen war. Aber ich habe eins gelernt, meine Eltern haben gesagt, wir haben Beziehung zu unseren Kindern, nicht zu den Blumen. Menschen sind wichtiger als dein Haus, dein Auto oder dein Garten. Gott liebte die Bewohner von Ninive mehr als die Pflanzen und das macht der Jona klar. Vers 9, da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Gott stellt erneut eine Frage: Ist es richtig, dass du wegen einer Pflanze so zornig bist? Und Jona sagt: Und ob das richtig ist? Ich bin so wütend, dass ich sterben könnte. Jona hatte nichts dazu beigetragen, dass die Pflanze da war. Er hatte kein persönliches Interesse am Wohl der Pflanze. Es ging ihm nur um den Schatten, den die Pflanze spendete. Jona hatte rein egoistische Motive. Und in seiner Wut machte er Fehler, die wütende und enttäuschte Menschen oft machen. Und diese Fehler verbessern nicht die Lage von wütenden und enttäuschten Menschen, nein, sie verschlechtern sie gravierend. Erstens, Jona gab auf. Tun das zornige Menschen nicht oft? Du bist zornig in deiner Ehe? Ich gebe auf. Du bist zornig in deinem Job? Ich gebe auf. Du bist zornig in der Gemeinde? Ich gebe auf. Du bist zornig in diesem oder jenem? Ich gebe auf. Wütende Menschen geben oft auf. Das Zweite, was Jona tat, was zornige Menschen oft tun, sie bauen Mauern um sich herum auf und sie lassen keinen an sich ran. Andersrum ist es auch Fakt, dass niemand gerne in Gesellschaft zorniger Menschen ist. Wenn du ein zorniger Mensch bist, darfst du dich nicht wundern, wenn keiner mit dir Gemeinschaft haben will. Drittens, Jona wurde zum Zuschauer. Da sitzt er auf dem Hügel. Was macht er mit den Bewohnern von Ninive? Nichts. Redet er mit ihnen? Nein. Kümmert er sich um sie? Nein. Hilft er ihnen, im Glauben an Gott zu wachsen? Nein. Jona ist nur noch Zuschauer. Das ist es, was zornige und enttäuschte Menschen oft tun. Sie ziehen sich zurück, sie werden zu Zuschauern. Sie sitzen in den Reihen und hoffen mit verschränkten Armen darauf, dass die anderen doch bitte möglichst bald den nächsten Fehler machen. Dass sie nicht genug Buße getan haben. Jona fühlt sich in seinem Zorn vollkommen gerechtfertigt. Das geht sogar so weit, dass er in Vers 9 sagt: Ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Und ihr wisst schon, dass das die letzten Worte sind von Jona, die im Buch Jona von ihm aufgezeichnet sind, die er gesprochen hat. Am Ende will er sterben, weil eine Pflanze eingegangen ist. Die letzten beiden Verse. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Dieses Buch zeigt auf so wundervolle Weise die unerschöpfliche Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Jona sagt, hör zu, Gott sagt zu Jona, hör zu, du hast Mitleid mit dieser Pflanze, für die du nichts machen musstest. Sollte ich da kein Mitleid mit Ninive haben? Mitleid mit Menschen, die nach meinem Ebenbild geschaffen sind. Gottes Liebe und Fürsorge geht über das Volk Israel hinaus. Gott war auch um die Assyrer besorgt und er wollte, dass das Volk von Ninive Buße tut. Die Geschichte von Jona erinnert uns daran, dass Gott der Gott aller Menschen ist. Und Gott gebraucht auch einen hartherzigen und egoistischen Jona. Und Gott möchte einen jeden Einzelnen von uns gebrauchen, um die Menschen, die seine Barmherzigkeit und Gnade noch nicht kennen, mit seiner Liebe zu berühren. Und dafür bereitet Gott uns vor. Durch unsere Beziehungen, durch unsere Umstände. Die Frage ist, glauben wir Gott? Glauben wir das, was er uns in seinem Wort und durch den Heiligen Geist offenbart? Glauben wir das? Unabhängig davon, ob unsere Gefühle und unsere Kultur uns etwas anderes erzählen wollen. Glauben wir das und hoffen wir auf seine Barmherzigkeit? Ich komme zum Schluss. Gott hat einen großen Fisch vorbereitet. Gott hat eine Pflanze vorbereitet. Gott hat einen Wurm vorbereitet. Gott hat einen Wind vorbereitet. Aber was hat Gott im Buch Jona wirklich vorbereitet? Ging es um Fische, Pflanzen, Würmer und Winde? Es geht darum, dass Gott einen Propheten vorbereitet. Gott bereitet Menschen vor. Er bereitet einen jeden Einzelnen von uns vor. Ich weiß nicht, wo du stehst, wie es dir gerade geht. Wir werden gleich ein Lied singen und danach das Abendmahl feiern. Und ich möchte dich ermutigen, dich selbst zu fragen, wo stehe ich gerade? Vielleicht bist du gerade Vollgas unterwegs in genau die entgegengesetzte Richtung, weg von Gott, weil du lieber deinen eigenen Weg gehen möchtest. Vielleicht bist du gerade aufgrund von Lebensumständen und Beziehungen im absoluten Dunkeln wie Jona im Bauch vom Fisch und bist verzweifelt und schreist um Hilfe. Vielleicht sitzt du nur noch in den Reihen, isoliert vom Rest, weil du enttäuscht und wütend bist. Vielleicht bist du gerade an dem Punkt angekommen, wo du weißt, dass es dran ist, Buße zu tun und umzukehren. Du kannst gleich gerne nach dem Gottesdienst auf mich oder auf Simon oder auf eine Person, die du kennst, zukommen. Wir können gemeinsam deine Situation vor Gott bringen. Ninive hatte 40 Tage Zeit zur Umkehr. Du und ich, wir wissen nicht, wie viele Tage oder Jahre jeder einzelne von uns noch hat. Gott liebt dich und mich so sehr, dass er seinen Sohn gab. Als Sühne für deine und meinen Zorn. Als Sühne für deine und meine Schuld. Als Sühne für deine und meine Hartherzigkeit. Als Sühne für deine und meine Lieblosigkeit ihm und unserem Nächsten gegenüber. Gott will unser ungeteiltes Herz. Er möchte, dass wir ihn mehr lieben als alles andere auf der Welt. Und er möchte, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und dabei gibt er uns Chance um Chance um Chance. Denn Gott ist gnädig trotz Widerstand. Amen.